die ersten 13 Verse aus Nehemia Kapitel 5. Und es entstand ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Da gab es solche, die sagten, unsere Söhne und unsere Töchter, wir sind viele. Wir wollen Getreide bekommen, damit wir essen und leben können. Und es gab solche, die sagten, wir mussten unsere Felder und unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir in der Hungersnot Getreide bekamen. Und es gab solche, die sagten, wir haben für die Steuer des Königs Geld geliehen auf unsere Felder und unsere Weinberge. Und nun, unser Fleisch und Blut ist doch wie das Fleisch und Blut unserer Brüder. Unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter zu Sklaven erniedrigen. Und manche von unseren Töchtern sind schon erniedrigt worden. Und wir sind machtlos dagegen. Unsere Felder und unsere Weinberge gehören ja den anderen. Da wurde ich sehr zornig, als ich ihr Klagegeschrei und diese Worte hörte. Und mein Herz in mir ging mit sich zu Rate, und ich klagte die Edlen und die Vorsteher an und sagte zu ihnen, ihr treibt Wucher an euren Brüdern. Und ich veranstaltete eine große Versammlung gegen sie. Und ich sagte zu ihnen, wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Nation verkauft waren, soweit es uns möglich war, freigekauft. Und ihr wollt eure Brüder sogar verkaufen, damit sie dann wieder an uns verkauft werden? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Und ich sagte, nicht gut ist die Sache, die ihr da tut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes leben, um dem Hohn der Nationen unserer Feinde zu entgehen? Aber auch ich und meine Brüder und meine Diener, wir haben ihnen Geld und Getreide geliehen, erlassen wir ihnen doch diese Schuldforderung. Gebt ihnen doch gleich heute ihre Felder, ihre Weinberge, ihre Olivengärten und ihre Häuser zurück. Und erlasst ihnen die Schuldforderung an Geld und Getreide, an Most und Öl, das ihr ihnen geliehen habt. Da sagten sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern. Wir wollen so handeln, wie du es gesagt hast. Und ich rief die Priester und ließ sie schwören, nach diesem Wort zu handeln. Auch schüttelte ich meinen Gewandbausch aus und sprach, ebenso soll Gott jeden Mann aus seinem Haus und aus seinem Besitz hinausschütteln, der dieses Wort nicht hält. Er sei ebenso ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Versammlung sprach, Amen. Und sie lobten den Herrn, und das Volk handelte nach diesem Wort.
Ja, ich habe ja heute so einen Bibeltext aus dem Alten Testament, aus dem Nehemia. Und das Thema habe ich so überschrieben, Selbstsucht. Selbstsucht zerstört die Gemeinschaft. Und wollen wir mal sehen, ob wir damit was anzufangen wissen im Laufe der Predigt. Dann möchte ich einfach da mal mit uns durchgehen. Das Buch Nehemia ist ja das letzte historische Buch über das Volk Israel. Es fällt so in die Zeit um 445 vor Christi. Und damals war es so gewesen, dass viele Juden aus dem Exil der Perser zurückgekehrt waren, wo sie eine lange Zeit gewesen sind, nach Jerusalem. Sie hatten dann unter den Propheten Haggai und Zacharia, das sind so zwei kleine Propheten im Alten Testament, den Tempel wieder aufgebaut. Aber was eben war, die Stadtmauer, die ihnen eigentlich Sicherheit geben sollte, die lag immer noch da nieder. Und das war ein Problem. Und dann lesen wir im Buche Nehemia, dass der Nehemia, der ja am Hofe des Königs Artaxerxes, ein schwieriger Name, dort zu tun hatte, dienstlich zu tun hatte. Er war Mundschenk und Gott hat ihm dann irgendwie aufs Herz gelegt, als er davon erfahren hat, von der Situation, dass er dorthin soll und die Mauer Jerusalems wieder aufbauen. Und Gott war auch mit ihm, er hat ihm alles, was er dafür brauchte, gegeben. Also der König war auf seiner Seite, sodass er diesen Weg auch gehen konnte. Das ist aber nochmal ein Thema für sich. Und dann sehen wir, als die dann anfingen, da auch mit der Mauer aufbauen, und auch vorher schon, es tauchten Probleme auf, auch interne Probleme, so würden wir das heute nennen, untereinander. Also, dass das alles nicht so einfach war. Und diese Anfechtungen, diese Probleme bedrohten das Volk Israel, bedrohten auch die Gemeinschaft. Ich habe auch gedacht, Gott hat auch uns nicht verheißen, dass wenn wir Christen sind und wenn wir nur tief gut genug glauben, dann wird er alle Schwierigkeiten wegnehmen, sondern jeder Mensch wird auch in Schwierigkeiten hineingestellt oder sie kommen einfach, wo wir lernen müssen, da auch unseren Glauben zu leben. Und manchmal stellt uns Gott auch so Leute an unsere Seite, wie praktisch hier der Nehemia für das Volk Israel. Anfechtungen gehören zum Leben. Anfechtungen gehören zum Leben. Aber schauen wir einmal in den Text hinein. In den ersten beiden Versen lesen wir, dass da ein Problem aufgetaucht ist, eine, ich würde mal sagen, Ernährungskrise bedrohte das Volk. Das Land war durch die heimkehrenden Juden dicht besiedelt, ein starkes Anwachsen der Bevölkerung, der Boden war vernachlässigt durch die Misswirtschaft der Leute, die vorher da lebten. Und dass das alles so nicht mehr so nachkam, wie man das so gebraucht hat, die Landwirtschaft, war eben vor gewaltige Herausforderungen gestellt. Und dann war die Situation der Menschen, weil das eben so war, dass sie unzufrieden wurden, dass sie auch innerlich klagten und äußerlich klagten und einfach sich, warum ist das überhaupt so, warum müssen wir das alles wieder so durchmachen? Jetzt sind wir schon wieder in unserem Land zurückgekehrt und jetzt kommen die Probleme wieder. Sie jammerten über ihren schlechten Zustand. Und dann sehen wir hier, dass die Selbstsucht einiger die Gemeinschaft bedrohte. Dann in den nächsten beiden Versen 3 und 4, da sehen wir, ich würde das mal so überschreiben, Besitzverpfändung und Verschuldung, dass es also ans Eingemachte geht, an das, was man jetzt so hat, dass einem das auf einmal irgendwie weggenommen wird. Ich weiß nicht, wie wir so fühlen würden oder empfinden werden, wenn sowas oder Ähnliches kommen würde. Also ich weiß zum Beispiel, meine Eltern, die früher in Ostpreußen gelebt haben und als die dann da raus sind, erstmal raus durften und dann raus sind, mussten sie alles irgendwie zurücklassen. Sie konnten also so gut wie nichts mitnehmen und sind dann eben die Flüchtlinge gewesen. Und dann muss man wieder von vorne anfangen. Und dann das einfach so hinnehmen und nicht dem hinterher jammern und weinen das ganze Leben lang, ist ja auch nicht so einfach, kann man also nicht so einfach. Und hier ist das ja auch so. Hier, wer hier überleben wollte, der musste sein Hab und Gut mit Grundschuld belasten. Und dann kamen die Steuern. Ne? Wir wissen das ja auch, Steuer ist immer so ein Thema, was wir alle so gerne zahlen. Die Steuern kamen und das belastet die Leute nochmal. Und wer seine Steuern nicht bezahlte, das war schon damals so, der musste ins Gefängnis. Ich meine, hier hätten wir ja nicht so weit. Ja, also habe ich heute noch gedacht, als ich hier ankam, ich sehe das Gefängnis, ich bin richtig. Aber wenn man denn davon betroffen ist, in Lebenssituationen, dann ist das ja auch nicht mehr so einfach. Es war damals eine furchtbare Zeit, eine teure Zeit, wie es sie immer wieder auch in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, dass man so teure Zeiten durchmachen musste. Ich war mal im Haus der Geschichte gewesen, in Bonn schon einige Male früher und stand dann so nach im Krieg oder nach dem Krieg war das so, dann hat ein Brot 1 Billion Mark gekostet, 1 Million. Da dachtest du auch, das ist ja alles nichts mehr wert. Es gibt immer wieder so furchtbare Zeiten und Gott lässt auch solche Zeiten zu und er lässt auch bei seinem Volk Dinge zu, auch in unserem Leben zu, die wir manchmal lieber nicht haben wollten, wo wir uns das auch anders vorstellen könnten. Dass wir ein Ja dazu haben, das ist nicht immer so leicht. Wir klagen, wir sagen es Gott, aber es ist nicht immer so leicht, dass man damit umgehen kann. Und dann kommt ja noch manchmal dazu, dass andere, die, das lesen wir in den Vers 5 und 7, die dann die Situation, die Not der Menschen ausnutzen. Sie bereicherten sich an der Not der Menschen. Als die Wirtschaftskrise kam, nutzen sie das aus. Und da steht ja, es sind ja Leute von uns, also es waren gläubige Menschen, würde man heute sagen. Sie gehörten zur Gemeinde, ne? Und sie haben das trotzdem irgendwie ausgenutzt an denen, dass sie sich selber da bereichern könnten. Sie gewährten Kredite zu harten Konditionen. Die Menschen konnten das nicht mehr zurückzahlen. Und dann lesen wir da so Sachen wie, dass die Söhne und Töchter sogar praktisch verpfändet wurden. Also das muss schon richtig schlimm gewesen sein. Und das waren eben Menschen, möchte ich mal sagen, die wirklich richtig selbstsüchtig waren. Die haben nur auf sich geschaut und dachten, das auch irgendwie durchziehen zu können. Und dann, wenn da keiner, ich sag mal so, wenn dann keiner kommt, der irgendwie der Sache einen Halt macht, dann kann sowas ja auch ins Uferlose gehen. Selbstsüchtig, was ist überhaupt Selbstsucht? Das ist ja so ein, man könnte ja sagen, ich bin auf mich selbstsüchtig, Selbstsucht, wenn ich das mal so sehen würde. Aber ich habe mal nachgeguckt in einem Buch, Treffend schreiben oder sag es treffender. Da stehen dann verschiedene Worte, ich habe nur ein paar wenige rausgeschrieben. Zum Beispiel Ich-Sucht, Geiz, Egoismus, Ausbeutung, Selbstliebe, Neid, Missgunst, Rücksichtslosigkeit, Ich-Bedürfnis, Habgier. Und da standen noch einige und sowas finden wir auch in der Bibel vor. Und ich denke, wir finden uns auch, wir können uns auch in solchen Worten da wiederfinden. Auch das, was an so einer Situation da passiert ist, dass das auch im Leben von uns passieren kann. Also wir sind da nicht diejenigen, die sagen können, also ich kriege keine Probleme oder ich bin gegen alles immun. Oder dass man keine Einheit mehr hat. Dass man sich selbst immer wieder in den Vordergrund stellen muss. Keine Rücksicht nehmen auf andere. Oder man sieht sich eben immer nur selbst und möchte seine Sachen nur durchsetzen. Also man könnte viele Sachen da aufführen. Und ich habe mir gedacht, wer Gottes Sache Schaden zuführen will, der soll seine selbstsüchtigen Wünsche und Ziele in der Gemeinde durchsetzen oder auch in der Beziehung mit dem Partner durchsetzen. Dann ist er dann auf dem richtigen Weg, wenn er Gottes Sache schaden will, wenn wir Gottes Sache schaden wollen, wenn wir uns nur mit uns selbst beschäftigen wollen, wenn es nur um uns geht, wenn wir vielleicht sogar ja, gegeneinander sind. Das kommt ja auch in Beziehungen vor, dass man mal gegeneinander sein kann und dass man den Weg des Zusammenfindens, der Versöhnung nicht mehr finden kann. Ich habe mich sehr gefreut über einen lieben Bruder, also ein Ehepaar, die wirklich durch eine Krise schlimm genug länger auseinander waren und die wir dann wieder daran gearbeitet haben und sind jetzt wieder zusammengezogen. Und ich denke, das ist nicht so selbstverständlich in der heutigen Zeit, wo man alles gleich hinschmeißt und aufgibt und man sucht sich halt jemand anders. Da habe ich mich echt sehr gefreut. Aber ich denke, es ist so vieles, auch wenn wir den anderen sehen. Ich habe auch gedacht, dass wir die verlorenen Menschen sehen. Die Bibel sagt ja, Gott hat eine verlorene Welt geliebt. Und es gibt so viele Menschen in dieser Welt, die noch nicht gerettet sind. Und es ist auch nicht so einfach, Menschen zu retten. Ich meine, wir haben eine Zeit, das merke ich auch in meiner missionarischen Arbeit, wo viele Leute ablehnend sind oder in der Art und Weise, wie sie ablehnen, dann denkt man, die stehen über allem. Und schaut man aber oft hinter die Maske, so sieht man, dass da oft auch viel Unsicherheit ist und man gibt sich einfach nur so. Ja, Was können wir eigentlich von Nehemia lernen? Ich habe jetzt zu dieser Predigt vier Punkte. Erstens, Nehemia erkennt, was Sache ist, Vers 6. Da heißt es, als ich aber ihr Schreien und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Manchmal kann das ganze Schreien und die ganze Not, die wir so in unseren christlichen Kreisen haben, einem ja auch wehtun, dass man auch ärgerlich wird oder zornig wird. Und ich denke, der Nehemia sieht das jetzt dort, also er kommt mit einem ganz tollen Ziel dahin. Wir wollen jetzt hier die Mauer aufbauen und so weiter. Wir wollen Sicherheit für das Volk. Und dann so ein Wirrwarr, so ein Durcheinander und dieses selbstsüchtige Denken von manchen und nichts, keine richtige Linie und nichts drin. Ne? Da kann man ja manchmal richtig ärgerlich werden. Und er sah das, er hörte das Klagen dieser. Es gibt ja, ich habe auch mal darüber nachgedacht, es gibt ja Menschen, die klagen aus der Not heraus. Es gibt ein Klagen aus der Not. Also es beschäftigt dich, so wie bei dem Volk hier, wie das ist eine Not, ne? Muss man ja nicht schönreden. Aber ich habe auch Menschen kennengelernt, die klagen aus Prinzip. Sie klagen aus Prinzip, als wären sie die Einzigen auf der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal miterlebt habt, bestimmt. Das ist so ein selbstsüchtiges Klagen. Ich bin mal in eine Gemeinde gekommen, wo ich da gepredigt hatte, und da hat man mich schon vorgewarnt. Da sagt man, pass auf, der kommt gleich auf dich zu und da tut er seine ganze Not bei dir ausbreiten und der braucht einfach immer wieder, also er macht das praktisch bei jedem, aus Prinzip, und es dreht sich nur um ihn. Und vor allen Dingen, das Problem war ja gewesen, selbst wenn man ihm einen Rat gab und Hilfe angeboten hat, er hat es nicht angenommen. Ne? Kam wieder einer in die Gemeinde, ist er wieder auf den gegangen, fing die ganze Geschichte von vorne an. Sie klagen aus Prinzip. Und ich denke, wenn wir in Not sind, dann müssen wir auch lernen, abzugeben, was uns bindet. Wir müssen Veränderung wollen, wir müssen uns auch raten lassen. Den Spruch kennen wir, guter Rat ist teuer. Wir sollten gute Ratgeber sein. Und deshalb ist es auch gut, dass man nicht aus dem Bauch heraus Rat gibt, sondern dass man auch über Situationen von Menschen ein bisschen nachdenkt. Manchmal ist das weiser, je nachdem, welche Situationen das jetzt auch sind. Und Menschen, die sich nicht raten lassen und nicht von Gott verändern lassen, sind eigentlich selbstsüchtig. Sie wollen sich ja nicht verändern. Es dreht sich alles immer nur um sie, und sie fördern nicht die Gemeinschaft. Wenn ich immer nur ich, dann fördere ich nicht die Gemeinschaft. Es geht darum, dass wir auch gemeinschaftsfördernd sind. Es geht noch die Alarmanlage los. Nein, ich habe keine. Denke ich. Nehemia, kehren wir zu Nehemia zurück. Nehemia sah die Not, wie es immer wieder Not unter dem Volk Gottes geben wird. Aber er gibt sich nicht mit dieser Not, mit diesem Zustand zufrieden. Er strebt Veränderung an. Einmal Veränderung im sozialen Bereich, dass sich das ändert, dass da wirklich mal was getan wird, dass denen geholfen wird, dass diese Unzufriedenheit aufhört. Dann aber auch im Sicherheitsbereich, dass die Mauer gebaut wird. Das ist ja das Ziel, das will Gott, wollte Gott. Und dann auch in der Beziehung, dass das wieder in Ordnung kommt, die Beziehung zu Gott und auch zu Menschen. Und das ist einfach wichtig. Und es geht immer wieder um Not. Ich habe das ja auch schon gesagt, es geht auch um die Not der Verlorenen, dass wir auch bereit sind, auf verlorene Menschen zuzugehen. Also eine geistliche Not. Eine geistliche Not. In der stecken viele Menschen, die äußerlich überhaupt nicht in Not sind, muss man ja auch sehen, die vielleicht alles haben, aber sie sind in einer geistlichen Not. Aber sie wissen es manchmal gar nicht. Menschen gehen ohne Jesus verloren, sagt die Bibel. Und Jesus ist der Heiland, der Retter, der Menschen retten will. Ich bin jetzt so ein paar Tage im Nachbarland gewesen, in Luxemburg, in Doudelange. Das ist eine verhältnismäßig große Stadt für das kleine Land. Und da sind wir von Tür zu Tür gegangen und haben geklingelt. Und wir haben christliche Buchkalender noch, 500 Stück, und haben dann gesagt, dürfen wir so einen christlichen Buchkalender schenken. Und die Leute haben das eigentlich sehr gerne genommen, Aber als eine Frau, das weiß ich, das war ein ganz besonderes Erlebnis, hörte, dass es ein christlicher Kalender ist, da sagte sie, nein, das brauche ich nicht. Ich brauche nichts Christliches. Sag ich ja, wieso? Und dann kam ich mit ihr ein bisschen ins Gespräch. Und was die Kirche so alles macht, und dann hat sie da irgendwelche Argumente gehabt und deshalb und hat das gleichgesetzt mit Glauben an Gott, an Jesus. Das ist ja das Problem. Die Leute haben irgendwie ein falsch vorgelebtes Gottesverständnis gezeigt gekriegt und setzen das dann gleich. Und ich wusste dann auch nicht so recht, was ich da noch sagen sollte. Den Kalender wollte sie ja nicht. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, lassen Sie mal alles los, tun Sie mal alles wegdenken, ne? Was Sie da an Schlechten über die Kirche und was für sich gehört haben. Und konzentrieren Sie sich doch einfach mal auf Gott. Und in der Bibel steht drin, wenn Sie Gott von ganzem Herzen suchen werden, dann werden Sie ihn auch finden. Und ich habe da mit der Frau auch gar nicht mehr geredet, nicht mehr diskutiert. Ich habe ihr nur gesagt, ich wünsche Ihnen wirklich Gottes Segen und dass Sie Gott finden. Wenn Sie den Weg gehen, dann werden Sie Gott finden. Und es ist oft so im Leben, dass die Menschen eine falsche Vorstellung haben von dem, was überhaupt Christsein bedeutet. Aber wir müssen die Not der Menschen sehen, so wie Nehemia es tat. Jesus sagte mal, von Jesus lesen wir mal, als er die vielen Menschen sah, die ihm nachliefen, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren hilflos und verängstigt, ohne Ziel und ohne Hoffnung. Sie waren wie Schafe ohne ihren Hirten. Und das ist oft die Situation von Menschen. Und deshalb suchen sie oder suchen auch nicht mehr, also gehen sie orientierungslos durchs Leben, weil sie diesen Frieden mit Gott noch nicht gefunden haben, weil sie Jesus, den guten Hirten, noch nicht in ihrem Leben haben. Und die Bibel macht eben deutlich, neutestamentlich gesehen, Jesus macht die Menschen frei. Er befreit sie von der Schuld der Sünde, von der Strafe der Sünde, von der Macht der Sünde. Jesus kann uns auch von unseren selbstsüchtigen Wünschen und Begierden befreien. Also er hat die Macht dazu, weil ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und wenn wir zu ihm gehören, wenn wir seine Kinder sind, wenn wir Gottes Kinder sind, dann können wir das in unserem Leben erfahren, immer wieder. Also der Nehemia sieht die Not und ein zweites Nehemia nennt Schuld beim Namen. Vers 7 ist davon die Rede, wo es heißt, und ich hielt Rat mit mir selbst, und schalt die Vornehmen und die Ratsherren, sprach zu ihnen, wollt ihr einer gegen den anderen Wucher treiben? Er nennt Schuld beim Namen. Nehemia erkennt die Ursachen und spricht die Verursacher an. Und er geht hart gegen jede Form von Eigensucht vor. Er macht das, was eigentlich so im Neuen Testament mit Gemeindezucht beschrieben wird, dass man da auch nicht alles laufen lassen kann, sondern dass man das sieht und dagegen einfach angeht. Paulus sagt mal, denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Da spricht Paulus im Neuen Testament die Selbstsucht an. Das Wort Selbstsucht hat ja auch noch eine viel tiefere Bedeutung. Zum Beispiel für Lohn arbeiten und dabei bestechlich sein. Das ist das soll ja vorkommen, dass man dann bestechlich ist oder die Neigung zur Bestechlichkeit oder Korruption, die Eigennützlichkeit. Eigennützlichkeit auch, kann auch leicht in Streitsucht ausharren, also man findet dieses Wort auch bei diesen Begriffen davor. Und selbstsüchtig kann nur dort sein, wo ich an meinem Recht festhalte. Wenn ich sage, ich will jetzt Recht haben, selbstsüchtig auf meinen Vorteil bedacht, festhalte gegenüber dem anderen. Das ist auch eine Form von Selbstsucht, also dass man nicht nachgibt. Manchmal ist es im Leben so, dass man auch Recht kriegen muss. Ich glaube, das haben wir alle schon mal so erlebt, dass wir unser Recht einfach kriegen wollten und bekamen, aber es gibt Situationen, wo man vielleicht auch nicht unbedingt immer auf sein Recht pochen muss, vielleicht auch darum, um des Friedens willen. Selbstsucht habe ich gelesen, sucht ihren Preis. Die Selbstsucht sucht ihren Preis, ihre Ehre und ihre Beständigkeit. Und zwar Gottes Ehre völlig missachtend. Und das heißt dann gehorchen der Ungerechtigkeit, damit eine Lebenshaltung gegen Gottes Gerechtigkeit einnehmen. Wenn ich jetzt selbstsüchtig bin, wenn ich sage das mal so, in unserem Land ist ja vieles noch anders, aber wenn wir in einem Land leben würden, habe ich mir gedacht, wo ich jetzt verfolgt würde und wo man mich jetzt vor die Wahl stellt, entweder glaubst du an Jesus und dann kriegen deine Kinder keine Schulausbildung oder wir sperren dich sogar ein oder was weiß ich, oder du kriegst keine Arbeit oder du sagst Jesus ab und dann ist dein Leben in Ordnung. Ne? Und da ist es sehr abwegig, ne? Dass man da sagt, jetzt ich muss auf mein Recht pochen, ich will als Christ leben und ich will trotzdem das andere auch haben, also ich werde nicht beides kriegen in diesem Fall. So denke ich, ist das auch in manchen anderen Bereichen in unserem Leben. In der Gemeinde Jesu kann nicht jeder tun und lassen, was er will. Es gibt Regeln, die Gott gibt. Es gibt Pflichten und Gaben und Aufgaben gibt es in der Gemeinde Jesu. Und Jesus hat zum Beispiel auch von Diensten gesprochen, vom Dienen gesprochen, von Demut, von seinen Gaben einsetzen. Ein jeder diene mit der Gabe, sagt Petrus, die er bekommen hat. Und deshalb ist das ja eigentlich etwas, wie soll ich sagen, Widerweltliches, das Dienen. Also genauso das Dienen in Form, dass wir, was weiß ich, den Zehnten Gott geben, dass wir Gott Geld geben von unserem Geld und sagen, wir tun das jetzt fürs Reich Gottes einsetzen. Wenn man das einem Menschen erzählt draußen, der nicht gläubig ist, der dachte, spinnst ein bisschen, heb das Geld doch für dich auf, so ungefähr. Also es ist als etwas wider christliches, also weder weltliches, ne? Die Welt sieht das einfach nicht, dass man das so machen kann und dass man eigentlich vom Abgeben auch profitieren kann oder dass man für Menschen sich einsetzt, dass man für Menschen betet. Und Dienen befreit uns von der Selbstsucht und Dienen achtet, was dem anderen dient, dass man, wie es in der Welt ist, mit Ellbogen durch die Welt geht, durch einen Arbeitsplatz und was weiß ich. Ne? Aber dass man achtet, was dem anderen dient und dass man dem anderen mal hilft, der nicht so zurechtkommt, der da vielleicht erstmal reingedacht werden muss in eine Aufgabe. Und eine Haltung des Dienens gibt Gott die Ehre. Und wir haben das in diesem Philipperbrieftext gehört, ich sag mal, der größte Diener aller Zeiten ist eben Jesus Christus gewesen, ist Gott selbst, könnte man sagen, der diesen Herrlichkeit Gottes verlassen hat, ist in diese Welt gekommen, und zwar aus einem einzigen Grund, um uns zu dienen. Er hätte es auch anders machen können, aber er kam, um zu dienen. Nehemia nennt die Schuld, diese Schuld beim Namen. Und er spricht dieses offensichtliche Schuldproblem an, mit dem Ziel, dass Schuld erkannt wird und angenommen wird und vergeben werden kann und dass sich auch was ändert. Ich glaube, wenn man auch über Selbstsucht oder was weiß ich spricht, ist es ganz wichtig für unser persönliches Leben, dass wir sagen, Herr, ich will, dass sich auch in meinem Leben was ändert. Man möchte nicht in 5 Jahren noch genauso dastehen, wo man jetzt steht, also dass ich im Glauben nicht weitergekommen bin. Ich möchte weiterkommen, ich möchte wachsen, ich möchte Veränderung erfahren. Mich hat das gestern gefreut, ich bin bei uns in Karlsesch gewesen und habe da jemanden besucht, der hat vor einigen Jahre noch im Gefängnis gesessen und wie ich dann ihn besucht habe und wir hatten auch schon mal telefoniert und dass sich was in seinem Leben verändert hat, dass er nicht mehr auf diesem komischen Kurs ist wie früher und er sagte, ich möchte das nicht mehr und wie er auch Mittwoch will er im Bibelkreis kommen, ich habe ihn eingeladen, wo man dann dranbleibt, wo man den Menschen auch hilft, ne, Unterstützung gibt, dass sie auch im Glauben weiterkommen. Und deshalb ist, dass sich was verändert. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst, sagt Johannes. Also das heißt, wenn ich jetzt merke, ich bin selbstsüchtig und ich tue so, als wäre das nicht, dann betrüge ich mich selbst. Sondern ich muss das auch, man soll dazu stehen und dann kann man auch Veränderung bekommen und erfahren, denke ich. Sonst rede ich mir ja was ein, was nicht stimmt und dann werde ich nie diese Veränderung kriegen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das ist eben das, was Gott macht durch Jesus. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also wir müssen nicht mehr vor ihm für unsere Schuldensünde gerade stehen, weil Jesus für uns dafür bezahlt hat, gerade gestanden hat. Ein dritter Gedanke. Nehemia hat den Mut, anders zu sein. Hier in Vers 15 lesen wir in Vers B, ich aber tat nicht so. Und er gab der Versuchung nicht nach. Das ist eigentlich ein interessanter Satz, wenn man überlegt, ich aber tat nicht so. Als der Josef in Ägypten von der Potiphar, von der Frau da verführt werden sollte, da steht über seinem Leben, ich aber tat nicht so. Er hat das Negative in Kauf genommen. Alle früheren Führer des Landes hatten sich bereichert und das Volk ausgebeutet. Sie hatten den eigenen Vorteil gesucht, sie hatten das Volk belastet. Und Nehemia verzichtet sogar auf seine Einkünfte. Dennoch forderte ich nicht die Einkünfte eines Statthalters, denn der Dienst lag schwer genug auf dem Volk. Also er hat das ja abgewägt. Er hat gesagt, jetzt kann ich denen das nicht auch noch, weil erst müssen die mal zurechtkommen. Das erinnert mich an Jesus Christus, wie er in der Wüste vom Teufel versucht wurde. In Matthäus lesen wir davon eine dreifache Versuchung, Matthäus 4. Die erste Versuchung, Jesus fastete 40 Tage, er hatte Hunger. Wenn man 40 Tage nichts gegessen hat, dann hat man ganz schön Hunger. Uns geht das ja manchmal schon, wenn wir abends noch nicht gegessen haben, dann überlegt man schon, wo ist die Pizza und was weiß ich. Aber stell mal vor, 40 Tage in der Wüste. Und dann kommt der Teufel und sagt ihm, mach aus Steinen Brot, du kannst es. Jesus hat mal 5000 Männer und viele Frauen und Kinder mit 5 Broten und 2 Fischen gespeist. Also Jesus könnte das, kein Problem. Jesus antwortete ihm, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern von dem Wort Gottes und mit anderen Worten, was Gott sagt, hat Priorität. Das ist wichtig, was Gott sagt, hat Priorität. Und ich dachte mir, wir stehen in Gefahr, dem eigenen Vorteil nachzugeben, und sich nicht an Gottes Wort zu halten. Und dann kommt die zweite Versuchung. Satan erinnert sich daran, dass Jesus sich an das Wort Gottes hält. Und er erinnert sich an ein Wort aus dem Alten Testament. Gott wird seine Engel schicken, sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Und dann kommt es, nachdem er das weiß, sagt er, Jesus, stürze dich von der Zinne des Tempels. Gott wird dich bewahren. Das hätte Jesus tun können. Aber Jesus widerlegt mit den Worten, dass wir den Herrn, unseren Gott, nicht versuchen sollen. Wir stehen in Gefahr, Gott in den Anfechtungen des Lebens nicht die Ehre zu geben, sondern ihn zu versuchen. Wir stehen in der Gefahr. Und dann kommt die dritte Versuchung. Und als das nichts nützte, da bot Satan, und der Satan ist ja nicht irgendjemand, das war mal früher ein ganz besonderer Engel, ein Cherub, eine Lichtgestalt, er wird auch der Fürst dieser Welt genannt, der also eine Macht hat noch in dieser Welt. Er bot Jesus alle Reiche dieser Welt an, wenn er vor Satan niederfällt und ihn anbetet. Und das ist ja auch wieder so eine Versuchung, alle Reiche dieser Welt mit einem Schlag hätte Jesus Christus alle Probleme dieser Welt lösen können, die ganze Not, alles was es gibt, wenn er sich Satan unterordnet. Und Jesus zitiert Gottes Wort, dass wir allein den Herrn, unseren Gott, anbeten sollen und ihm dienen. Wir stehen in Gefahr, uns selbst anzubeten, unser Geld, unsere Fähigkeiten, unseren Körper, unsere Eigenehre. Das ist unsere Selbstsucht, also dass wir so sind und dass wir nicht Gott anbeten. Das sind die Versuchungen des Lebens, muss man einfach mal sehen. Und die Selbstsucht treibt Christen dazu, ihr Leben nach den weltlichen Maßstäben auszurichten und Gott aus den Augen zu verlieren. Das passiert, möchte ich mal sagen, oft sehr schleichend kann das in das Leben eines Menschen hineinkommen. Die Macht, die Zweifel an Gottes Wort und der Reichtum und Sex sind die gefährlichsten Angriffe Satans im Leben eines Menschen. Und das sagt uns die Bibel. Aber Jesus lehrt dann seine Jünger auch, wie man damit umgehen kann. Zum Beispiel sagt er im Vater Unser, dass wir beten sollen, führe uns nicht in Versuchung. Dass wir also nicht diejenigen sind, die mit dem Teufel kämpfen oder was weiß ich, sondern dass wir uns an Jesus halten. Und das führt mich zum letzten Punkt. Nehemia fürchtet Gott. Nehemia fürchtet Gott. Im 2. Timotheus 3, Vers 2, da steht ab Vers 1, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen, sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber die Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Die Menschen werden in den letzten Tagen, sie werden sich selbst lieben. Und das gilt ja insbesondere für die Endzeitgeneration, so verstehe ich das hier, dass das in einer ganz besonderen Weise kommen wird. Und wir haben ja heute eine Entwicklung in vielen Bereichen, wenn man das mal sieht, da kann man ja schon fast Angst kriegen. Und die man ganz stark sieht, wie es in eine bestimmte Richtung gedrängt wird, politisch gewollt, durch Minderheiten. Und andere Bibelübersetzungen sagen, dass die Menschen werden viel von sich halten oder sie werden selbstsüchtig sein, wenn man diesen Vers liest. Also sie werden sich selbst lieben. Und das Verführerische, möchte ich mal sagen, das Verführerische ist ja die Botschaft von der Selbstliebe, breitet sich heute enorm immer mehr aus. Selbst in christlichen Kreisen. Du musst dich selbst lieben. Naja, hassen müssen wir uns ja nicht unbedingt, aber was ist dann darunter zu verstehen? Man redet von der Wichtigkeit der Selbstannahme und der Selbstverwirklichung. Und man rät zum Beispiel den Christen, wenn du morgens aufstehst, guck mal in den Spiegel, ne? Und sag dir mal, was für ein toller Typ du bist. Ne? Also wenn ich da morgens an den Spiegel gehe, dann muss ich erstmal ein paar Sachen gerade rücken. Ne? Ganze Nacht auf der linken Wange geschlafen hast, da hast du so komische Falten, das muss erst auspoliert werden. Ich meine nur, man kriegt gesagt, sag dir mal, was für ein toller Typ du bist. Also in die Richtung geht es. Und also es geht um uns selbst. Es geht immer, die ganze Werbung, es geht um uns selbst. Und wenn man dann fragt, was Gottes Wort dazu sagt, da geht es auch um uns selbst. Jesus sagt im Matthäus Kapitel 16, Vers 24 bis 26, wer mir nachfolgt, der verleugne sich selbst. Da geht es auch um uns selbst. Aber es wird ein ganz anderer Ansatz gemacht, weil das so wichtig ist, weil wir sonst keine Veränderung erfahren können, dass wir uns erstmal selbst verleugnen müssen. Oder wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das Weizenkorn muss sterben, also unser alter Mensch muss sterben. Wenn das Alte immer noch leben soll, funktioniert das Neue nicht. Das geht einfach, man muss sich für eins entscheiden. Und ich denke, ein Nachfolger Jesu löst sich von sich selbst und bindet sich an Jesus. Also das soll eigentlich mein tägliches Ziel sein, Herr. Ich möchte an dich heute gebunden sein. Und ich möchte dir das bringen, was alles so gegen diese Selbstverleugnung ist. Und das, da können wir ja von dem Nehemia lernen, wie das überhaupt möglich ist. Es steht nämlich hier in dem Vers 15b, den wir gerade hatten, da steht nämlich noch, weil er den Herrn fürchtet. Das muss man zusammen sehen. Ich habe es aber gerade auseinandergehalten. Er fürchtet den Herrn. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Wort. Im Alten Testament lesen wir diese wichtigen Worte: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, in Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wenn ich also den Herrn erkennen will, dann muss ich ihn zuerst in einer rechten Weise fürchten lernen. Fürchten lernen. Also eine Furcht haben vor Gott. In 1. Timotheus haben wir diese negativen, selbstsüchtigen Dinge, die da aufgeführt werden. In Kapitel 6, Vers 11 heißt es denn: Aber du, Gottesmensch, fliehe das, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Und es steht auch das Wort in einer anderen Übersetzung: Gottesfurcht. Die Gottesfurcht ist so wichtig, dass ich vor Gott gottesfürchtig bin. Das griechische Wort Eusebiai, das bedeutet wörtlich so viel wie rechte Verehrung. Es gibt ja eine falsche Verehrung und es gibt eine rechte Verehrung. Und rechte Ehrfurcht und kann auch mit Frömmigkeit übersetzt werden, aber dann im richtigen Sinne. Frömmigkeit kann ja auch falsch verstanden werden, sondern die Frömmigkeit ist ja eigentlich von der Bibel her, wenn man das Wort Frömmigkeit benutzt, dass ich wirklich mit dem Herrn lebe, dass ich Jesus nachfolge und dass ich sein Wort als meine Grundlage nehme. Möchte schließen mit noch zwei Gedanken. Die biblische Gottesfurcht hat zwei miteinander verbundene Seiten. Das sollten wir noch sehen. Die biblische Gottesfurcht hat zwei miteinander verbundene Seiten. Und sie ist eine Herzenshaltung. Das ist das Erste, sie ist eine Herzenshaltung. Die Ehrfurcht vor dem allmächtigen, heiligen Gott entspringt durch die Erkenntnis, und zwar durch die Erkenntnis, wer Gott ist, wie hoch erhaben er über uns Menschen geschöpfen ist, wie vollkommen gerecht und allwissend, sodass wir Menschen wie nichts vor ihm eigentlich sind. Also, dass man sich mal Gedanken macht, wer ist Gott? Es geht nicht um die Frage, wer ist Gott für mich in diesem Punkt, sondern was sagt eigentlich die Bibel, wer Gott ist? Also nicht, dass wir uns eigene Gottesvorstellungen, da kann ja alles Mögliche bei rauskommen, sondern was ist die biblische Gottesvorstellung? Und das Größte der biblischen Gottesvorstellung ist, dass Gott die Herrlichkeit durch Jesus verlassen hat und für uns Menschen den Weg zu Gott freigemacht hat. Das ist Gott für uns. Dass Menschen das für sich in Anspruch nehmen und dass sie dann mit diesem Herrn und Retter leben. Und dann, zugleich hat Gottesfurcht immer eine praktische Konsequenz. Also, dass ich nicht nur weiß von Gott, sondern es muss ja auch praktisch werden in meinem Leben, in irgendeiner Form. Und deshalb ist es auch eine Lebensweise. Wir sind gerufen zu einem Wandel in Gottesfurcht, zu einem Wandel, zu einem Leben, das erkennen lässt, dass wir auch Gott wirklich fürchten. Das soll doch der Mensch irgendwie sehen. Der andere soll irgendwie sehen, dass ich Christ bin, dass ich Gott fürchte. Und das zeigt sich dann auch in unserem persönlichen Leben. Das hat sich auch bei dem Nehemia gezeigt. Und ich finde hier in diesem Text das Schönste eben: Er tat nicht so, er fürchtete den Herrn. Und wenn ich den lebendigen Gott wirklich fürchte, dann wird sich das zeigen in meinem Alltag, in meinem Alltagsleben. Nochmal: Selbstsucht zerstört. Selbstsucht zerstört die Gemeinschaft mit Gott, die Gemeinschaft untereinander und die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Selbstsucht zerstört. Aber Gott will nicht, dass wir uns selbst zerstören, dass man sich gegenseitig tot macht, sondern Gott will, dass wir von ihm aus leben. Und das funktioniert eben nur, wenn wir wirklich in dieser Ehrfurcht vor dem Herrn leben, dann ermöglicht er uns die wahre Gemeinschaft. Nochmal dieser Vers im Alten Testament: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, dass wir aus ihm heraus leben. Ja, und ich möchte uns das einfach so ans Herz legen. Ich glaube, Gott kann viel in unserem Leben tun, wenn wir dabei sind. Amen.